Es ist Samstag, der 27. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was unter der Woche so geschehen ist und was wir nochmal intensiv besprechen müssen. Was ist in Popkultur, Kultur im Feuilleton, so alles aufgelaufen, über das es sich zu reden lohnt. Und ich freue mich sehr, dass er endlich mal hier im Podcast zu Gast ist. Auf der Bühne, da war er ja schon, hat damals meinen Freund Oliver Polak aushalten müssen. Er war aber auch zusammen mit Alexander Gorkow. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und da ich hier gerade mit einem gebrochenen Ellenbogen sitze, da dachte ich mir, ich hole mir doch einfach mal die Expertise ein von einem Mann, der eben nicht nur Moderator ist, Kabarettist und Shakespeare-Mime gewesen ist, sondern auch vielen Menschen in Deutschland bekannt ist als der Bergdoktor. Herzlich willkommen, Hans Siegel.
Einen wunderschönen guten Morgen am Samstag. Servus, Micky.
Sag mal, vor kurzem wurde doch die Romy vergeben und du hast keine gekriegt. Was ist schiefgelaufen?
Ich habe keine gekriegt und ich war auch nicht da, weil wir am Montag danach angefangen haben zu drehen und deswegen war ich nicht da. Ja. Warum ich keine gekriegt habe, ist, glaube ich,
du hast sie doch sonst immer bekommen. Du bist doch Serien, du bist doch der FC Bayern quasi der Romy, du bist doch Seriensieger da eigentlich.
Ja, aber du weißt ja auch, wie
bist du schlechter geworden?
Ja, die verletzungsbedingt hatte ich auch eine Pause. Nein, ich habe ja schon vier, die stehen zu Hause nebeneinander und wer weiß, was nächstes Jahr passiert, aber dieses Jahr war ich eben nicht dran. So ist es halt.
Sag mal, stehen die Preise bei dir auch wie bei so vielen auf dem Gästeklo?
Nee, die habe ich vor, neben und hinter meinem Bett drapiert, damit ich jeden Morgen gucken kann, wie geil ich bin. Die haben einen ganz schönen Platz gefunden auf einem Regal. Da stehen sie mit viel Demut und Dankbarkeit. Wenn ich Lust habe, gehe ich da vorbei und sage einfach mal ganz leise Danke, weil das Publikumspreise sind. Und über diese Publikumspreise freue ich mich ganz besonders, muss ich sagen.
Naja, und dass du ein sehr breit gefächertes, heterogenes Publikum hast, das habe ich ja unter anderem festgestellt, als Oliver Polak und ich damals mit Ordensschwestern gedreht haben und die in ihrem Fernsehzimmer dann einmal pro Woche sich versammelt haben, um wie Teenies bei einem Harry Styles Konzert den Bergdoktor zu gucken. Ja. Das war wirklich toll.
Das war nice. Das ist aber schon eine Zeit lang her. Aber die sind immer noch dabei, glaube ich.
Also wenn sie nicht bereits zu ihrem Chef geholt worden sind, dann sind sie mit Sicherheit noch dabei. Also so enthusiastisch waren sie.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Schummelei beim Abi. Hamburger Schüler sollen künstliche Intelligenz genutzt haben. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Schwerer Betrug beim Hamburger Abitur. Mehrere Schüler haben offenbar zur Beantwortung von Prüfungsfragen während der Klausuren künstliche Intelligenz eingesetzt. Ein Jugendlicher wurde erwischt. Außerdem gibt es mehrere Verdachtsfälle. Also da wurde offensichtlich der Chatbot ChatGPT zur Erstellung von Texten geöffnet auf dem Smartphone. Das hat eine Lehrkraft entdeckt und gesagt, so mein Freund, jetzt ist aber mal Feierabend hier. Also es ist soweit. Die KI greift jetzt endgültig, also wenn sie uns das Saufen auch noch abnimmt, dann haben die Abiturienten wirklich überhaupt nichts mehr zu tun, muss man sagen. Ja, ja. Wie erschüttert bist du über diesen Fall und was sagt uns das über die Zukunft?
Ja, ich bin wahrlich eigentlich nicht erschüttert. Also zum einen deswegen nicht, weil ich in meiner Studienzeit, und ich habe selber mal Lehramt studiert, wollte mit Englisch und Psychologie, wollte ich den Kindern von einem besseren Leben berichten. Ich wollte sie vorbereiten auf die Lebensbahn, habe es dann aber gelassen, hatte aber dann auf der pädagogischen Fakultät eine Semesterarbeit, eine Diplomarbeit, es war eine Seminararbeit, und zwar hieß die Schule im Würgegriff des dritten Jahrtausends. Oh. Und geiler Titel, und bin da relativ unvorbereitet hin, weil ich mir gedacht habe, dieses Horrorszenario kann ich aus dem FF einfach runterdeklinieren. Und wir haben damals eigentlich schon über die KI beziehungsweise in die Richtung gehende Entwicklung gesprochen, und dass es erst jetzt passiert, ist eigentlich verwunderlich, dass es in Deutschland erst jetzt passiert und dass die Hamburger da richtig sauer sind, zumal sie vorher auch nicht geschafft haben, ihr Abi hochzuladen. Waren die Hamburger, ne?
Ja.
So. Und jetzt sind sie sauer, weil ein Schüler so clever war und sich das aufs Handy geholt hat. Und da möchte ich meinen ehemaligen Klassenlehrer, Professor Dr. Rainer Linz, geht es dir übrigens auch so, dass du alle Lehrernamen noch parat hast?
Ja, sind ja eigentlich die ersten Stars. Oder? Sind ja die Wahnsinn. Ersten Stars im Leben eines Kindes, sind die, die Lehrer und Lehrerinnen.
Genau. Und da hat man, wenn man jetzt an die 50 geht und oder gegangen ist, wie wir beide, trotzdem weiß man noch die Vor- und Nachnamen. Professor, ja. Professor Rainer Lenz
hat gesagt, so weiter.
Der clevere Schüler muss nicht alles wissen, er muss nur wissen, wo er sich's holt.
Ja, ja.
Nicht? Und insofern, Gratulation, wenn er es gepackt hat, durften, dass es mal sich erwischen hat lassen. Früher war sie ja, wo hast du denn am meisten geschummelt? Was waren deine
naja, ganz eindeutig waren meine Schwächen, und das wird dich jetzt total überraschen, wenn ich das sage, überall dort, wo es kein Laberfach war.
Ja.
Mathematik, also Naturwissenschaften in Gänze. Ich hatte Mathematik im Abitur, habe mich ähnlich verhalten wie der junge Mann dort, habe dann auch alle Mittel, also zur Verfügung stehenden, genutzt und habe dann auf dem Klo einen Spickzettel drapiert.
Ach.
Da bin ich zum Pinkeln rausgegangen, habe versucht, ihn reinzuschmuggeln in mein Federmäppchen, habe mich natürlich, ungeschickt wie ich bin, so dämlich angestellt, dass das also binnen 2 Minuten aufgefallen ist, woraufhin die Lehrerin also mich nicht nur erwischt hat beim Täuschungsversuch, sondern daraufhin auch allen anderen MitschülerInnen verboten hatte, in den nächsten 4 Stunden der Klausur nochmal zum Pinkeln auf die Toilette zu gehen. Da waren mir alle ausgesprochen dankbar dafür. Kam richtig gut an, kann man sich vorstellen. Und gut, also sie hat mir keine 6 gegeben dafür, für den Täuschungsversuch. Es wurde einfach das gewertet, was zu dem Zeitpunkt vorlag. Aber es war sowieso egal, weil alles, was ich in dieser Mathe-Klausur erreicht hätte, wäre sowieso immer sehr, sehr nah an der 6 gewesen. Ja. Von daher konnte sie da milde walten lassen. Es wurde dann, glaube ich, eine 5 oder so.
Aber wir waren ja noch Generation eben Federmäppchen und dann Zettel drin auf dem Klo versteckt oder sonst irgendwas. Ne?
Ja, ja.
Und so, jetzt haben sie es halt auf dem Handy, die Schüler. Man kann darüber natürlich lachen und dieses Thema einfach auch abtun am Wochenende.
Ja.
Aber man kann auch sagen, Leute, hier ist das Bildungssystem gefragt. Und ich finde es auch mal wieder eine sehr, sehr, sage ich mal, deutsche, österreichische, mitteleuropäische, europäische, ich weiß es nicht, vielleicht ist es eine Hammer, ich kann es nicht sagen, damit umzugehen, weil die Frage ist ja, Schule im Bürgergriff des dritten Jahrtausends, wo führt das hin, wo sind wir in 10 Jahren?
Mhm.
Das ist ein riesen Gegeneinander. Dass die Kinder die künstliche Intelligenz nutzen werden, lernen müssen für ihren Weg. Und jetzt wird so getan, Lehrer Lempel steht hier und sagt, die KI ist verdammt, für alle Ewigkeit aus eurem Handy verbannt.
Ja.
So, das ist natürlich großer Unsinn. Die müssen doch sagen, okay Leute, wie können wir denn miteinander dieses Ding so nutzen, dass es möglich ist? Und nicht hier, du musst ja, du weißt du, die Frage ist ja, werden die auch gleich bei der Razzia morgens zu Hause schon aufgeweckt und die Knarre an den Kopf, hast du KI geladen?
Du, derzeit Schüler? Ist alles denkbar, ne?
Ich
also Stichwort Razzia.
Ja, eben, deswegen.
Na, die Frage ist ja, das ist ja schon fast eine populärphilosophische Frage, wo beginnt das Outsourcen von geistiger Arbeit? Also ist es nicht eigentlich schon beim Texas Instruments Taschenrechner gewesen? Weil da wird ja auch der ein oder andere Purist gesagt haben, Moment mal, hier ist ja überhaupt gar keine geistige Arbeit mehr vorhanden. Du tippst es ein und hast das Ergebnis. Wo ist denn da die Kopfrechenfähigkeit geblieben? Andererseits hast du natürlich heutzutage, das habe ich mir jetzt schon zuletzt nochmal berichten lassen von einer Freundin, dass natürlich Schüler und Schülerinnen, wenn sie eine Inhaltsangabe eines Textes machen sollen oder so, dass sie sogar berechtigt sind, so via Drag and Drop, Copy and Paste, Textbausteine rauszuziehen aus dem Netz, einzufügen irgendwo. Das heißt, in ein tieferes Textverständnis wirst du gar nicht mehr eintauchen, denn das kennen wir ja schon vom Schreiben eines Spickzettels und du kennst es wahrscheinlich genauso wie ich auch zum Beispiel vom Schreiben einer Moderationskarte.
Ja.
Das Schreiben einer Moderationskarte, Schrägstrich eines Spickzettels, führt ja zum Verinnerlichen von Gedanken, weil du sie einmal aufgeschrieben hast, sodass du sie in der Situation, wo du es brauchst, musst du eigentlich nicht mehr drauf schauen. Aber dieser Schritt wird ja übergangen, weil Copy and Paste sorgt natürlich nicht dafür, dass man sich mit dem, was man da eigentlich, womit man sich beschäftigen sollte, dass man das verinnerlicht.
Da gebe ich dir völlig recht. Man hat mir auch früher gesagt, schreiben Spickzetteln hast du nochmal gelernt. Mhm. Ich glaube aber, dass das vorbei ist und dass wir auch, das muss man einfach mal so sehen, dass wir in der Pädagogik neue Wege gehen. In Österreich kloppen sie sich gerade drum, dass die Teilung ab der 4. Schulstufe mit 10 Jahren ein Problem ist. Mhm. Die Reaktionären halten dran fest, das war immer so, das muss man so machen. Und die anderen sagen, nein, eine Gesamtschule wäre gut. Und ich glaube, dass die Zeiten dieser pädagogischen Situation, die wir haben, jetzt eh schon längst angebrochen sind und dass wir uns in eine Richtung bewegen müssen und vor allem, dass sich alle bewegen müssen. Vor allem und die Lehrkräfte müssen sich massiv bewegen. Und es gab mal einen langhaarigen Philosophen, der prächtigerweise Dinge gesagt hat, von denen er jetzt mittlerweile abgekommen ist, egal. Aber es ist ein Schulsystem, was man wirklich schnellstens überdenken muss und das zum Guten führen muss, weil es sonst solche Schlagzeilen hervorbringt.
Gucken mal, wer da spricht.
An Kokain zu kommen, ist wie Pizza zu bestellen. Das ist ein Gespräch, das hat Sebastian Eder, liebe Grüße, in der FAZ geführt mit Hagen Decker und John Cook. Sie waren abhängig von Kokain und sprechen in ihrem Podcast offen über ihre Sucht und deren Folgen. Ein Gespräch über den ersten Rausch, bestohlene Familienmitglieder und den langen Weg zurück. Fand ich sehr interessant, das Interview. Sehr spannend. Man stellt dort fest bei diesen beiden Männern, dass die Einstiegsdroge bei beiden Alkohol gewesen ist. Und dann kam Cannabis und dann ging es weiter irgendwann zum Kokain. Und da sagt zum Beispiel John Cook, das war ein bisschen so wie bei Hagen mit dem Kokain. Es hat sich eine ganz neue Welt eröffnet. Ich hatte plötzlich einen Grund dafür, nichts leisten zu müssen. Und das hat mir viel Druck genommen. Vorher hat er sich offensichtlich sehr viel Druck gemacht. Und wie heißt der andere Kollege, Hagen Decker, der beschreibt es dann, weil er Musikvideoproduzent gewesen ist. Aus heutiger Sicht würde ich das verneinen. Ich habe Kokain erstmal nur im Feierkontext konsumiert, als ich erfolgreich als Regisseur wurde, habe ich in kurzer Zeit sehr viele Musikvideos gedreht, etwa 60 in 6 Jahren. Irgendwann musste mal ein Video innerhalb von 2 Tagen fertig sein. Dazu habe ich dann konsumiert. Und da habe ich erstmal eine unglaublich positive Wirkung wahrgenommen. Am Anfang ist man schnell, fokussiert, sehr selbstbewusst. Und so konnte ich dieses Video innerhalb von einer Nacht fertigstellen. Ich hatte einen positiven Rausch und noch ein positives Ergebnis. Nein, Erlebnis, aber Ergebnis auch im Arbeitskontext. Ja. So etwas vergisst das Gehirn nicht. Und dann der eine Satz, den würde ich noch gerne zitieren. Das ist, wie wenn ein Spielsüchtiger die ersten 3 Mal im Casino hochgewinnt. Ich konnte danach nie wieder ohne Kokain Filme schneiden. Ist insgesamt ein sehr, sehr interessantes Interview. Die negativen Folgen, da bin natürlich dann noch sehr lange drauf eingegangen. Und wir beide kommen aus der Medienbranche. Inwieweit ist Kokain für dich oder Menschen, die in deinem Arbeitsumfeld sich tummeln, ein Thema?
Die Frage habe ich kommen sehen. Zuerst muss ich sagen,
du kannst sie ja auch mit Nein beantworten.
So ist es. Ich wollte aber nochmal zurück zu diesem Podcast, der es eigentlich ist, Sucht und Süchtig, und habe da aufgrund deines tollen Dossiers, deiner tollen Redaktion, da mal reingehört heute in der Mittagspause.
Ja.
Und es ist tatsächlich ich dachte, was ist das für ein Thema? Ich habe vor meinem Auge Klaas Häufer Umlauf gesehen, wie er das parodiert hat in der Sendung, wo er das Drogentaxi gemacht hat und was da alles gab und so.
Ja.
Und habe dann im Podcast reingehört. Ein toller Podcast, weil sehr interessante Männer. Um deine Frage zu beantworten, seit ich drehe, ist das alles, hört man, war das alles mal in alten Zeiten. Mhm. Wir drehen 90 Minuten in 16 Tagen, wir haben einen 13-Stunden-Tag. Ich treffe kaum nach den Dreharbeiten Schauspieler, um überhaupt mal auf ein Bier zu gehen mit denen, weil die alle durch sind und müde sind und keinen Bock mehr haben. Also diese großen Bilder sieht man vielleicht bei Til Schweiger-Filmen in den 80ern noch, ich weiß es nicht, aber das ist alles ein Klischee und ich bin damit noch nie in irgendeiner Art in Kontakt gekommen. Finde aber diesen Podcast Sucht und Süchtig deswegen sehr interessant, weil die beiden Herrschaften haben sich quasi auf dem Entzug kennengelernt und berichten in jetzt schon in Staffel 2 dieses Podcasts eben für Angehörige, Betroffene und Menschen, die mit Sucht ein Problem haben. Und insofern ist das, bedanke ich mich für diesen Hinweis, Sucht und Süchtig da mal reinzuhören, weil es zum einen atemberaubend ist, wie du es gerade zitiert hast, zum anderen aber auch sehr erkenntnisverstärkend, was das Thema Sucht angeht. Und da geht es jetzt zum einen hier um Kokain, Alkohol und Cannabis, aber dann eben auch um Sucht und um den Menschen, warum er auf Sucht reagiert. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Thema.
Ja, es ist auch, genau, ich finde es auch wahnsinnig interessant. Du hast natürlich einerseits diesen Faktor Leistungsfähigkeit, ne? Der Druck ist extrem hoch und auf Kokain funktioniert man plötzlich besser und ist dann sicherlich auch in einer Art Schaffensrausch.
So sagen sie, genau.
Naja, es ist ja bei weitem nicht nur diese vermeintlich glamouröse Medienbranche, sondern du hast es ja zum Beispiel auch ganz viel, zum Beispiel Chirurgen. da hört man es häufiger, ne? Oder von mir
Bäckermeister aus, sagt
ja, so. Ja, klar. Ja, genau. Also überall, wo der Druck auch einfach extrem groß ist. Ja. Und es ist natürlich ist es eine Falle, denn die Geschichten laufen ja relativ schematisch ab. Ja. Du hast am Anfang dieses extreme Hoch und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du so von der Sucht definiert bist, dass du eigentlich im Grunde genommen die Droge brauchst, um erstmal überhaupt auf Null zu kommen. Das ist ja auch so das Teuflische. Und über die eine oder andere Droge heißt es ja auch, es ist nie wieder so geil wie beim allerersten Mal. Ja. So, das heißt, du hechelst dann erstmal in einer früheren Phase auch dem Gefühl hinterher und irgendwann musst du halt die Droge nehmen, um überhaupt irgendwie als Mensch dich einigermaßen zu fühlen. Und hier steht es ja auch, beziehungsweise er zitiert ja, dieser ständige Kampf zermürbt einen und währenddessen macht man sich permanent fertig. Warum bin ich so schwach? Warum schaffe ich das nicht? Warum kann ich nicht entscheiden, was ich tue? Und wenn es einem so schlecht geht, kann man sich mit der Droge wieder betäuben. Es ist eine Abwärtsspirale. Also, was das für ein Stress ist, ne? Also irre.
Ja. Unsere Zeit ist ja limitiert, deswegen möchte ich sage mal nur, am Ende steht in dem Interview, unser größter Wunsch, sagt Herr Decker, ist, dass Sie eine eigene Klinik eröffnen, mit allem. Mhm. Entgiftung, Übergangseinrichtung, stationären Therapieplätzen. Und insofern ist dieser Artikel, so wie der erste letztendlich auch, ein Thema passend zu einer vernachlässigten politischen Situation in Deutschland. Wenn man sich nämlich die Drogenbeauftragten von CDU und CSU anhört, dann weiß man nicht, ob die eingearbeitet sind. Wenn man sich die Praxen und die Therapieplätze in Deutschland anschaut und wie damit umgegangen wird, weiß man, dass diese beiden Herrschaften wahrscheinlich in beratende Funktion gehören. Und wenn man sich, finde ich, bevor man in einem Land über Cannabis diskutiert, wie viel Gramm und zuträglich und so weiter, sollten die Menschen, die zuständig sind, erstmal bei allen Tankstellen die kleinen Fläschchen wegpacken, wo Alkohol drin ist, wo ganz klar ist, wer soll es denn sonst kaufen auf der Autobahnraststätte als Autofahrer? Da fährt doch jetzt nicht der Oma-Bus hin oder der Reisebus und die räumen das dann leer. So, und da sind wir bei der Droge Nummer 1 in Deutschland. Und insofern spannendes Thema, zwei extrem spannende Herrschaften und leider Gottes in unserer Gesellschaft immer noch ein Randthema, was aber momentan ja zentralisiert wird.
Die Schlagzeile des Tages.
Oder des Wochenendes vielleicht sogar. Fremde Umarmung am Flughafen. Scholz fühlte sich, Zitat, zu keiner Zeit bedroht, das zitiert NTV. Als Bundeskanzler Scholz am Mittwochabend am Frankfurter Flughafen sein Auto verlässt, stürmt ein Mann auf ihn zu und umarmt ihn. Das Bundesinnenministerium spricht von einer inakzeptablen Panne. Gefahr soll der Kanzler aber nicht verspürt haben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hatte sich der Mann am Mittwochabend unbemerkt dem Konvoi des Kanzlers auf dem Weg von der Europäischen Zentralbank zum Flughafen angeschlossen. Zusammen mit diesem auch die Sicherheitsabsperrung am Flughafen passiert. Als Scholz sein Auto verließ, stürmte der Mann auf ihn zu, schüttelte ihm die Hand und umarmte ihn. Und danach haben die Personenschützer eingegriffen. Na, da sage ich ja mal herzlichen Glückwunsch. Der Mann, so sagte man, soll wohl also stark auf Drogen gewesen sein. Vielleicht war das auch eine Fernanalyse, weil man sagte, also jemand, der das Gefühl verspürt, er möchte unbedingt Olaf Scholz umarmen, der ist entweder in politischen Dingen nicht allzu sehr zu Hause oder ist möglicherweise auch stark intoxikiert. Ich weiß es nicht. Was ich übrigens dann noch später gehört habe, ist, dass der Mann vorhatte, der hatte Pläne mit Olaf Scholz, er wollte gerne mit ihm Musik machen.
Ja, schön.
Ist dir Olaf Scholz so als rhythmischer Mensch bekannt, wo du sagst, klar, also wenn ich mit einem eine Rap-Gruppe gründe, dann ja wohl mit Snoop Scholz.
Snoop Scholz, vielleicht ist er aber auch aus dem Berghain rausgefallen. Wann war denn das? Vormittags oder was? Mittags.
Ja, das ist ja beim Berghain egal. Ne?
Weißt du so, vielleicht wollte er einfach an einen DJ-Pult, weil er so die stoische Haltung von einem Turntable hat, vielleicht wollte er da einfach einladen dazu.
Ja.
Lindner hätte zum Beispiel sofort eine Insta-Story gemacht, wahrscheinlich.
Ja, vermutlich.
Weißt du?
Ja.
Also die Frage, wie hätten die anderen von anderen Parteien reagiert?
Du, vielleicht war es auch Habeck, der Scholz umarmt hat. Weil Scholz endlich mal ein Machtwort gesprochen hat und gesagt hat, so Leute, jetzt seht mal zu mit dem Heizungsgesetz. Ja. Und dann ist Habeck ihm hinterhergefahren, wollte ihn einfach mal umarmen und sagen, Olaf, ich bin dir so dankbar, dass du als Kanzler auch mal was sagst.
Ja.
Danke.
Und das ist ein Zeichen, und da muss man auch hingucken, gerade bei der neuen Sendung Joska auch, das ist ein Zeichen für diese entfremdete Ampelkoalition.
Ja.
Habeck umarmt Scholz und der kennt ihr nicht.
Ja, stimmt.
Weißt du?
Ja, oder?
Jo.
Ja, weil Scholz ja auch nur Linda gesagt hat, hier, so hat zu ihm gesagt, das ist so, Linda ist mittlerweile war so der Luca Brasi von Olaf Scholz. Dann hat Scholz nur gesagt, kümmer dich. Ich meine, so Scholz zu Linda, ich möchte ihn bei den Fischen sehen. Und wenn schon nicht ihn, dann wenigstens das Heizungsgesetz. Linda, kümmer dich. Mach ihn fertig.
Aber vielleicht könnte man da eine Redaktion ansetzen und diesen Mann dann nochmal irgendwie auftreiben, ja, und ihnen nochmal kurz vielleicht die Frage stellen, was wolltest du wirklich von ihm?
Ja.
Also wenn er vielleicht einmal nüchtern war oder so, aber vielleicht haben die Kollegen ja auch...
Du da, weg. Also da muss ich irgendwo zwischen Hanna Mara hier, Lena Franking und Niki Hassanier, da möchte ich also... also in einer sexistischen Welt hätte ich jetzt gesagt, by these angels, aber sowas nehme ich natürlich sofort zurück.
Ja,
weiß,
ja,
dass da gehen sofort die Pappschilder hoch. Ja. Deswegen sage ich einfach nur, ich setze die Bummens Squad auf Olaf Scholz an, ja, und diesen Mann. Wir finden heraus, wer das gewesen ist und geben ihm...
Ja, ein bisschen, wer das war. Gratulation. Einfach um ein Zeichen der Liebe zu setzen. Weißt du, man denkt sofort, er klebt sich fest am Scholz oder er tut ihm weh. Aber einfach zu sagen, hey Digi, wollen wir Musik machen? Ich finde dich große Klasse.
Toll, oder?
Ja, schön. Das ist eine gute Nachricht des Tages, war die Rubrik, oder?
Ja.
Nee, die Schlagzeile des Tages. So.
Blattgold.
Menschliche Selbstwahrnehmung. Ist der Körper das Grab der Seele? So wird es gefragt im Spiegel. Das Verhältnis zu ihrem Aussehen beschäftigt die Menschen seit Jahrtausenden. Was empfinden wir als attraktiv? Der Philosoph Philipp Hübel über das ewige Drama zwischen Leib und Geist. Ja, Philipp Hübel ist Philosoph und Publizist, Gastprofessor für Philosophie und Kulturwissenschaft an der Universität der Künste Berlin. Also es gibt auch noch andere Philosophen in Deutschland, teilweise sogar welche, die das auch wirklich studiert haben. Und übrigens auch ein sehr gut aussehender Mann, Philipp Hübel, muss an dieser Stelle ja nicht unerwähnt bleiben. Es geht ja darum, aber es geht halt eben auch um den ewigen Dualismus Körper und Geist, Hülle und Seele. Und er sagt, das kann man natürlich auch nicht getrennt voneinander betrachten. Mhm. Die Frage geht aber auch zum Beispiel darum, was wir körperlich als attraktiv empfinden, wie sich das im Laufe der Geschichte gewandelt hat. Da sagt er, naja, jede Zeit und jede Kultur hat ihre Eigenheiten, aber ein paar Merkmale sind dauerhaft und übergreifend. Reine Haut zum Beispiel empfinden wir als attraktiv.
Ja.
Frauen mögen bei Männern Körpergröße und Kieferbreite, vermutlich, weil sie evolutionär auf Testosteron und Gesundheit hindeuten. Männer interpretieren bei Frauen lange Beine unbewusst als Signal für Fruchtbarkeit, als, Zitat, Superstimulus, weil Mädchen vor der Pubertät kürzere Beine haben. Interessant. Die Beinlänge kann auch bei Männern ein Attraktivitätsmerkmal sein, weil Männer proportional längere Beine als Frauen haben. So waren es im Absolutismus die Männer, die als erste Strumpfhosen trugen, um ihre Beine zu betonen. Ja, ist das etwas, also wir können also offen reden.
Ich
bist ein großer Mann, Hans, du bist sehr groß.
Ja.
Ich wiederum kratze jämmerlichst an den 1,80 herum. Deswegen frage ich dich direkt, würde es mir helfen, wenn ich Strumpfhosen tragen würde? Wir können offen reden.
Ja, ich würde erstmal sagen, würde dir helfen.
Ja.
Aber erstmal, ich wollte sagen, danke für dieses Thema. Mhm. Weil das ist das Einstiegsthema von vielen Menschen, Gen Zs, Boomers, Benenzi, vor dem Wochenende. Weißt du, damit wachen sie jetzt gerade auf, haben eine mega Birne, weil Samstag ist, Freitag, Wochenende, haben sie ja mal reingelötet, in der Vorfreude, dass Dortmund Meister wurde.
Oh,
und
dann
machen sie auf, du wirst am Sonntag früh aufwachen und sagen, der Körper ist das Grab meiner Seele.
Oh ja.
Wirst die Meisterfeier versuchen zu vergessen.
Ja.
Es ist ein insofern spannendes Thema, weil deine Frage jetzt lustigerweise genau darauf abzielt. Ne? Die Nichtigkeit, du sagst, ich bin 10 cm größer. Und du bist 1,80 und sagst du scherzhaft, hilft's mir denn? und auf diesem kleinen Wahnsinn, den du nicht ernst gemeint hast, aber darauf basiert letztendlich die Umsetzung dieses Meta, der Meta-Ebene dieses Themas auf die Instagrammable verständnisvollen Dinge, die Menschen sich fragen, sehe ich gut genug aus, bin ich groß genug, werde ich jemals den Bizeps von Herrn Beisenherz erringen? Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. So, weißt du?
Ja.
Und es ist natürlich ein großes Thema und viele haben im Kleinen damit ein Problem und wir fangen an beim Body Mass Index und niemand ist so gesegnet mit 0% Körperfett wie du, Micky.
Ja, aber
also ich würde sagen,
ich muss ja jetzt pausieren, ne? Ich muss ja jetzt pausieren aufgrund dieses beschissenen Ellenbogens.
Ach, komm,
da fängt ja die Misere schon an. Ne?
Ach, wenn eine einarmige Liegestütze machen kann, dann du. Und jetzt sich da davor rauszureden, kann ich trainieren? Wie ist denn das passiert, sag mal?
Ja, das ist relativ einfach erklärt. Ich bin wirklich einfach zu doof zum Fahrradfahren. Ich habe mich schon wirklich, ich habe mir dieses Radialköpfchen am Ellenbogen, ist ein Bruch oder ein Riss oder was weiß ich, auf jeden Fall darf ich den Arm jetzt nicht schwer belasten. Er muss immerhin nicht geschraubt werden, das macht mich schon mal ganz happy. Ich würde mir ja wünschen, wünschen, ich könnte sagen, ich habe irgendwie mit dem Skateboard da mal was versucht, was mit 45 zwar auch sehr albern ist, aber gut. Oder mit dem Mountainbike habe ich mich spektakulär lang gemacht. Die Wahrheit ist, ich bin einfach nur mit dem Fahrrad, fatzkenhaft wie ich bin, mit so einem leichten sommerlichen Anzug, von Café zu Café gefahren und muss durch irgendeine unglückliche Bewegung, so als Körperklaus, der ich bin, bin ich so ins Trudeln geraten, dass ich schon wusste, in einer Sekunde fliegst du ab. Und dann habe ich so eine Jean-Paul Belmondo-artige Rolle gemacht, ja. So vornüber. Ja. Die sah wahrscheinlich gut aus. Ja. Und dann kam das, was ich mir eigentlich in diesem Lebensalter nicht gewünscht habe. Ich sitze dann völlig verstaubt und verdreckt in meinem aufgeschürften Anzug auf dem Boden, auf dem Hosenboden. Und eine junge Frau beugt sich über mich und sagt, kann ich Ihnen helfen? Ja. So, weißt du, aber ja. Schon so Opa-artig. So, also wirklich kurz vor Cargo-Weste und Hansaplast-farbenen Hosen. So Fernsehgarten-Publikum. Kann ich Ihnen helfen?
Es hätte aber ein Moment sein können. In der Rom-Com wäre das ein Moment gewesen. Ja. Wenn du dich da mehr George Clooney gefühlt hättest, weißt du?
Ja.
Dann hättest du gesagt, wie konnte das passieren?
Ja.
Haben Sie diesen großen Dinosaurier gesehen, der mich ausgewichen
bin? Das ist richtig.
Weißt du?
Ja, genau, hier sind so drei Drogendealer aus dem Gebüsch gesprungen und haben mich attackiert. Aber ich habe sie alle mit einem Drehkick, habe ich sie verscheucht.
So war es halt.
Ja, das ist richtig.
Ich verstehe. Also nicht bewegen, einfach jetzt abheilen lassen.
Genau.
Tipp von mir,
ja.
Kaffee trinken mit der linken und einarmige Liegestütze. Und Sex im Stehen ist ganz wichtig. Das hilft auch nicht.
Warum ziehst du denn meine Frau jetzt auch noch in Mitleidenschaft?
Ich habe nicht von deiner Frau gesprochen. Ich habe nur gesagt, falls für dich.
Das habe ich der jungen Frau auch gesagt, als ich da noch auf dem Boden saß. Da habe ich ihr sofort, weil sie, kann ich Ihnen helfen? Da habe ich gesagt, ja. Ich habe mir vom Bergdoktor sagen lassen, Sex im Stehen soll gesund sein. Ja. Hatte direkt CS-Gas im Gesicht. Also der Tag hat sich dadurch noch mal deutlich zum Schlechteren gewandelt. Sie, danke für den.
Du musst schreibst du lang genug schon Gags fürs Dschungelcamp. Ja. Wann die Punchline zu setzen ist, müsstest du doch wissen.
Ja, du hast natürlich recht. Also was ich dir aber wirklich ernsthaft sagen kann, ist, dass ich Ich bin 2 Tage lang damit rumgelaufen und mein Umfeld hat schon gesagt, um Gottes Willen, geh zum Arzt, lass es Röntgen. Und ich habe nur so, ja, das ist eine Prellung, kein Thema. Naja, gut, das Ergebnis ist bekannt. Nee, was ich schon feststelle ist, und das fängt langsam an, mich ein bisschen zu beunruhigen, ist, dass die Intervalle zwischen den Besuchen in der Radiologie kürzer werden.
Ja.
Also letztes Jahr mit der geplatzten linken Wade und dann noch nicht mal ein Jahr später plötzlich dann so erst, weißt du, wie auf so einem Spielfeld, links unten, jetzt rechts oben Ellenbogen. Also was kommt als nächstes? Kopf oder so, ne?
Nee,
also
die nächste Sollbruchstelle bei dir könnte die Hand sein oder aber auch Knöchel, weil du natürlich auch noch Fußball spielst, weißt du?
Ja, das ist ja schon sowieso immer mal passiert. So die Bänder, die zähle ich gar nicht mit. Ja, dann
Knöchel,
haben wir eh schon alles
gehabt. Knöchelfraktur.
Hör auf, ey.
Soll ich habe mich ja vorbereitet auch jetzt 4 Tage lang auf dieses Dossier. Die menschliche Selbstwahrnehmung, in meinem Beruf ganz wichtig.
Ja.
Und um noch ein bisschen was dazu zu
sagen. Liebe Grüße an Marc Keller an dieser Stelle.
Gerne, richtig gerne aus. Richtig gerne aus. Weil es sich tatsächlich verloren hat. Und das sehe ich bei den jungen Schauspielkollegen, das sehe ich bei den anderen Menschen, das sehe ich die Kombination von Körper, Seele und Geist. Und das ist immer mal so schnell dahergesagt.
Ja.
Weißt du? Und wenn man das Thema jetzt mal ernst nimmt oder das sich selber, wenn die Menschen mal sich selber ernst nehmen, ist das der richtige Konjunktiv? Nehmen?
Ja, nehmen.
Dann würden sie mal kurz reinhören in sich und über ihren Körper, ihren Geist und ihre Seele vielleicht ein bisschen reinspielen und merken, dass es nicht das Grab sein kann für sie, sondern das Bett und dass es sich lohnt, damit gut umzugehen. Aber das nur an dieser Stelle als, du weißt, liebevoller Mitmensch. Und das dir auch nahegelegt, weil man auch das Gefühl hat, dass du ein bisschen viel machst im Moment, Micky. Machst ein bisschen viel.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Irre Übernachtungsangebote zum Meisterfeierwochenende. Kieszeltplatz für 750 Euro gefällig? Das fragt die Bild. Also es geht um die Unterkünfte, die im Großraum Dortmund in der Innenstadt rund um den Borsigplatz angeboten werden. Wenn denn am Sonntag, am morgigen Sonntag, mutmaßlich es in Dortmund die Meisterschaft zu feiern gibt. Was natürlich überhaupt nicht sicher ist, wenn man Borussia Dortmund mal ein paar Jahre lang intensiv verfolgt hat. Aber so ist es halt jetzt eben. Also ich muss dich da jetzt mal aufklären. Es gibt ja auch in Dortmund Hotels.
Ja.
Es gibt Möglichkeiten, in Dortmund in Hotels zu übernachten. Die sind jetzt natürlich komplett ausgebucht. So, es gibt aber natürlich rund um den Borsigplatz im Herzen Dortmunds gibt es ja auch Wohnungen und die werden teilweise jetzt dann auch vermietet, so vom 26. bis 29. Mai. Da kostet aber dann zum Beispiel eine Unterkunft am Tag 1.800 Euro.
Ja.
Ne? So. Nee, ach nee, oh, entschuldige bitte, da habe ich eine Fehlinformation. Es ist vom 26. bis 29. also komplett für 1.800 Euro. Na, immerhin. Also da darf man ja, da kann man nicht klagen. Also da kannst du dann dich in so einer Wohnung einmieten. Was weiß ich, wie viele Leute da reinpassen. Wahrscheinlich 50 Quadratmeter, 1.800 Euro. In Dortmunder Nordstadt, kannst nicht meckern. Ne? Top, sage ich mal. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie fußballbegeistert bist du überhaupt?
Ich
meine, als Österreicher?
Ja? Sehr, ich bin gerade als Österreicher. Also wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir haben ein zweites Standbein. Entweder sind wir dabei, spielen bei der EM oder WM oder wenn nicht, sind wir auch dabei und machen das Catering. Also es ist egal. Wir sind immer dabei.
Ja.
Und insofern freut mich das auch immer sehr. Ich wollte dich fragen,
ja.
die Fans, die da hinkommen,
ja.
also die wollen erstmal feiern.
Mhm.
Und warum sollte ich mir dann als Fan, der feiern will, für drei Tage eine 1.800-Euro-Wohnung nehmen, damit ich dann in der Wohnung sitze und rausgucke? Dann, ich stehe doch auf dem Platz, wo gefeiert wird, drei Tage, Fragezeichen.
Ja, aber irgendwann musst du ja auch mal dich irgendwo hinlegen und schlafen, ne? Oder?
Nee. Also ich meine, wenn Dortmund jetzt nach wie vielen Jahren gewinnt, ja. dann wird doch da keiner pennen.
Da hast du natürlich auch wieder recht.
Wo wirst du denn sein am Sonntagmorgen?
Ja, also das kann ich dir relativ genau sagen. Ich beginne mal mit dem Samstag. Also wir unterhalten uns jetzt am Freitagabend. Ja. Die Folge wird am Samstag ausgestrahlt. Also jetzt, da die Menschen die Folge hören, werde ich auf dem Weg ins Westfalenstadion sein. Ich habe das große Glück gehabt, noch eine Karte zu bekommen. Liebe Grüße an Janik Roschetzky an dieser Stelle. Ein feiner Mensch, der mir eine Karte organisiert hat. Da freue ich mich wirklich sehr drüber, weil ich vor ein paar Wochen schon die Frage hatte, willst du eine Karte haben? Und da habe ich gesagt, ah du, da bin ich wahrscheinlich auf Mallorca. Bin ich jetzt nicht. Ich bin in Mallorca, NRWs, ich bin in Dortmund. Und ich werde aber am Sonntag, weil ich mit meiner Tochter im Ruhrgebiet bin, damit sie mal wieder ihre komplette Familie hier in Kassel-Brauxel sieht, das macht sie ja so alle anderthalb bis zwei Monate, werde ich mit ihr aber rechtzeitig wieder den Pott verlassen müssen, weil sie in Hamburg Übernachtungsbesuch hat. Das heißt, wegen meiner Tochter werde ich nicht am Borsigplatz sein, sondern ich werde als liebender Vater mit ihr zurück nach Hamburg fahren. Aber ich möchte auch nicht unverschämt sein, das Saisonfinale im Stadion erleben zu dürfen. Das ist ja schon Geschenk genug. Aber weißt du, was so ein kleiner Pferdefuß ist in gewisser Hinsicht? Ich habe jetzt diesen Zinkleimverband, der meinen Arm stützt und ein bisschen, wie heißt das, kompressiert. Du bist der Doktor.
Komprimiert,
Der hat aber dummerweise, du siehst diesen Verband. Was für eine Farbe hat der?
Der ist blau.
Ja, aber was für ein Blau auch noch?
Ja.
Ein Königsblau. Also Schalke Blau.
Ja.
Die reißen mir wahrscheinlich den Arm aus dem Gelenk und sagen, du Arschloch, du kommst hier ins, alle tragen schwarz, schwarz-gelb und du kommst hier mit so einem königsblauen Arm. Da kannst du dich von verabschieden, der kommt ab.
Aber.
Der Arm. Weg.
Und auch jetzt wieder, ich gebe dir einen positiven Zugang. Nimm deine Tochter, kauf hier ein gelbes Lasso, weißt du, von so einem Physioband, gehst in die Apotheke morgen und dann soll sie dann nicht zu fest ein gelbes Tape drum machen.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Weil ich kann es verstehen, vor allem wird man dich angucken, das ist ja furchtbar.
Ja.
Aber du hast doch meistens so einen schicken Rolli drüber. Aber nee, ist zu warm schon morgen, ne?
Aber nicht im Sommer.
Nee, ist zu warm.
Ich habe ja nur, also Winterfell ist Rolli, Sommerfell ist dann Polo/Frotte-Polo.
Also das wird wahrscheinlich Fußball, sowas als Fußball-Österreicher, jetzt frag mal, wie hoch schätzt du, wie viel soll ich jetzt auf Dortmund setzen morgen bei der Online-Wette?
Pflegst du deine Wetten zu gewinnen?
Ich wette nie. Ich sage nur, ich will nur von dir wissen, was.
Ja.
Ich meine, mein Verständnis wäre, gegen Mainz ist eine klare Nummer. Das dürfte nicht verloren gehen, oder?
Mhm. Ja, also ja, grundsätzlich ja. Ich sag's mal, ich bin so schlecht. Wir haben ja diesen Fußball-Podcast, Fußball MML, und da ist es regelmäßig so, worauf wir setzen, das Gegenteil tritt immer ein.
Ah.
Und deswegen werde ich nichts tippen. Das Einzige, was ich dazu sage, der Auftritt der Mannschaft im Spiel gegen Augsburg, im letzten Spiel, war, was die Körpersprache angeht, den Einsatz angeht, schon in den ersten 10 Minuten so überzeugend, weil so viel Willen da war und so viel Selbstbewusstsein, dass ich hoffe, weil es war ja auch schon ein Spiel, in dem es ja in gewisser Hinsicht schon um alles oder nichts ging, weil hätten sie das Spiel verloren, wäre die Meisterschaft quasi auch schon weg gewesen. Deswegen glaube ich, dass sie in dieser Extremsituation schon so gut bestanden haben, dass es mich einigermaßen hoffnungsvoll stimmt, so ein Spiel dann zu Hause vor diesen Fans in Mainz siegreich zu gestalten.
Aber warum bist du denn so zögerlich da? Das kann ja gar nicht sein.
Ja, weil ich wirklich, wenn ich mich öffentlich auf was festgelegt habe, dann hat das zumindest im fußballerischen Kontext meistens, also wir haben schon bei Fußball MML, haben wir den VfB Stuttgart beispielsweise zu einem ganz heißen Aspiranten für den Europapokal hochgequatscht. Danach sind sie abgestiegen. Aha. So, also es gibt den sogenannten MML-Fluch und da heißt es immer, um Gottes Willen, lob bitte nicht, lob nicht unseren Vereinen, sonst...
In dem Fall musst du sagen, Bayern ist gerade am Top, genau. Das ist ein Hammerverein und es tuckelt so sich aus. Wann war das letzte Mal, war das vor 10, 20, 15 Jahren, wo das auch so kurz, wo Bayern, wie ging das denn? Legendäres Spiel, was war denn das? Ja, auch mit Dortmund.
Es gab ein sehr legendäres Spiel war natürlich zum Beispiel das Champions League Finale vor ziemlich genau 10 Jahren in Wembley. Ich war da, das war sehr schön. Ja. Dann gab es natürlich die legendäre 4-Minuten-Meisterschaft, der Schalke.
Ja, das war's.
Ja, das muss 2001? Nee, früher. Ja. 2001 war es. Okay. 2001. Und das war natürlich legendär beschissen aus Sicht der Schalker. Und das war natürlich dieses FC Bayern, dieses Kahnsche, immer weiter. Also dieses klassische Mir san mir, wo Kahn am Ende noch die Eckfahne rausgerissen hat. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er damit auf dem Platz noch 3 Spieler also gepfählt. Und das ist so eine typische FC Bayern Meisterschaft gewesen. Ja. Und legendär natürlich 2000 dann Leverkusen in Unterhaching die Meisterschaft verspielt, aber gut. Also wir warten es einfach mal ab, aber ich gehe den Siegelschen Weg und werde einfach sagen, der FC Bayern hat immer, wenn es um etwas ging, wenn es spitz auf Knopf stand, dann hat der FC Bayern mit dieser hervorragenden Mannschaft, diesem sympathischen Trainer und diesem kompetenten, herzenswarmen Vorstand immer das Maximum aus der Mannschaft rausgeholt und am Ende da haben immer die Bayern gelacht. Denn der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Bitte.
Und man muss sagen, jetzt mit der neuen Promi-Beraterin Heidi Klum an der Seite kann nichts mehr schiefgehen.
Fantastisch. Oder? Also wenn ihr noch das Quäntchen Hass für diesen Verein gefehlt hat, dann gehen Sie doch nochmal in die Insta-Bio von Heidi Klum und gucken sich das einfach nochmal an.
Sehr stark.
Ich denke, oder?
Sehr stark.
Ganz weit vorne.
Denkt dran, wir lieben und stützen dich. Ein sehr schöner Text von Joachim Henschel in der Süddeutschen Zeitung über die Metallica-Tour. Es ist eine grässlich gefühlsduselige, eigentlich übergriffige Frage, besser aufgehoben in Sitzkreisen und psychosozialen Sprechstunden. Im Laufe dieses Nachmittages mit der Rockband Metallica in Amsterdam kommt allerdings irgendwann der Punkt, an dem man nicht mehr an ihr vorbeikommt. Mr. Hatfield, wenn Sie mitten im Blitzgewitter Ihrer Heavy-Metal-Show auf der Bühne stehen, müssen Sie da manchmal weinen? Aber sicher doch, sagt James Hetfield, seit 42 Jahren Sänger, Gitarrist und Songschreiber des Quartetts. Die Antwort kommt so schnell, dass man fast glauben könnte, der riesengroße, straff durchtätowierte Wolfmann im Rockabilly-Oberhemd habe bloß darauf gewartet, endlich mal gefragt zu werden. Ja, das ist ein interessanter Text über eine wahrscheinlich die größte Rockband der Welt, die gerade auf Tour ist, übrigens immer nur an Wochenenden spielt, damit sie unter der Woche bei der Familie sind. Und eine Band, die spätestens seit der, ich glaube, 2003 erschienenen Doku Some Kind of Monster auch Einblicke in ein Unternehmen gewährt hat, das vordergründig richtige Metal-Schweine vereint, die dann aber dann doch auch nur Menschen sind mit ganz schönen psychischen Problemen und Schwächen und Eigenheiten und dann auch noch als Gebilde funktionieren müssen, was auch nicht immer so gut geklappt hat. Und jetzt die Frage, ist es eine Band, für die du dich begeistern kannst?
Ich überlege kurz, aber ich kriege die Antwort nicht. Ich mach's kurz, nein. Eine Band, von der ich noch weniger weiß, für die ich mich erwärme, ist Rammstein. Die zwei sind schon ganz nah aneinander. Mhm. Ich kann damit gar nichts anfangen.
Ja.
Und
zu laut das, oder zu
bierselig? Es ist nicht mein, es ist nicht,
bierselig,
es ist einfach,
oder was
es ist
es?
Einfach nicht mein Style. Ich bin einfach früher selber eine Band, gedrummt und alles, aber er hat mich nie hingezogen, fand ich immer ein bisschen komisch und war nicht mein Style einfach, ganz einfach.
Mhm. Okay, und weil du sagst, du hast selber gedrummt, was ist denn so, also weil du sagst, das ist nicht mein Style, da kommt natürlich, was ist denn dein Style, um mal so
du, zu gar nicht, wir haben angefangen, haben gecovert Cream, Pink Floyd, so diese Richtung, haben halt selber angefangen. Ja. Aber weißt du, das Spannende ist halt immer wieder, dass man sagt, ah ja, die wilden Hunde, und dann spielen sie am Wochenende, weil sie unter der Woche bei den Kindern sind. Mhm. Und allein das schon, Kinders, wenn ihr Metallica seid, dann lasst mich doch dran glauben, dass ihr 24/7 die wilden Schweine seid und die immer so, ja. Also dass ihr so schon euer kleines Bier bestellt, wenn ihr irgendwo sitzt. Aber das hat sich ja alles erledigt eigentlich.
Ja, das hat sich erledigt. Also das ist wirklich ein interessantes Unternehmen, auch Metallica, weil du natürlich merkst, es ist so eine, ja. Das ist ja, diese Band ist ja wie so eine Art Familienaufstellung mittlerweile. Also selbst auf der Bühne haben sie es ja geschafft, sich auch nicht mehr groß zu begegnen. Also die sind ja unglaublich weit voneinander entfernt. Man weiß ja auch, dass speziell Lars Ulrich, der Drummer, und James Hetfield, der Bandleader, dass die beiden ja jetzt miteinander jetzt auch nicht so riesige, sind ja nicht so riesige Fans voneinander.
Bist du da richtig drin in der Materie? Bist du ein Fan?
Es geht so. Nee. Ich bin kein besonderer Fan davon. Also ich respektiere die künstlerische Leistung. Ein paar Songs finde ich richtig gut, aber auch ein paar CDs von denen. Aber bin jetzt wirklich kein Fan. Also ich würde jetzt nicht auf ein Metallica-Konzert gehen. Wobei ich glaube, dass es eigentlich ein ziemlich geiles Unterfangen wäre, weil ein paar Songs kenne ich schon und finde sie gut. Und es ist laut und es ist gewaltig. Und ich glaube, es hat dann irgendwie was von seiner modernen Oper. Irgendwie. Also ich glaube, das ist schon ein wirkliches Ereignis, die mal gesehen zu haben. Aber diese Doku war damals sehr spannend, weil das natürlich bis zu dem Zeitpunkt war ja so eine Rockband, vor allem eine Metalband, ja so eine Art hermetisches Gebilde. Da gab es halt einfach so eine, ist in dem Falle keine gläserne Wand, sondern eher so eine Betonwand, hinter die du nicht schauen konntest. Und plötzlich sitzen da vier, zuvorderst vor allen Dingen zwei sehr fragile Männer, die einfach wirklich, also die brauchen einen Mediator. Und das war vorher nie bekannt, dass es sowas in einem Gebilde wie einer Rockband gibt. Da hat man sich eine Bierdose an den Kopf gehauen und dann war alles gut. Und dann merkst du plötzlich, nee, die haben richtig Probleme.
Was ist denn das Storytelling von denen auf der Bühne? Weil es ist ja jetzt, wie du sagst, es ist eigentlich eine Operninszenierung.
Ja.
Was findet da statt auf der Bühne? Hilf mir.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, in dem Album geht es ja vor allen Dingen auch immer sehr viel um so Kathartisches, aber halt eben auch Schmerz und all das. Ein interessanter Aspekt, was Henschel hier aufwirft, ist, inwieweit die aber auch so Dienst am Fan leisten. Ja? Also die es haben ja eine unglaubliche, also mehr als 22 Millionen Tickets hatten sie laut Statistik seit 1982 verkauft. Ja, das ist schon interessant. Und dann, er schreibt daher, spielt der Service an den Fans heute bei ihnen eine viel größere Rolle als die, wie Hammett sagen würde, Kunst. Metallica werten Geodaten von Streamingdiensten aus, um festzustellen, welche Songs in welchen Städten am beliebtesten sind und stellen die abendlichen Setlisten entsprechend zusammen. Auf der vergangenen Tour übten sie extra Coverversionen von regionalen Favoriten ein. Hammett und Rob Trujillo spielten in München Skandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy-Gang, in Wien Skifahren von Wolfgang Ambros. Ja. Das soll Liebe bedeuten. Ja. Das ist schon.
Nein, absolut. Also, total Respekt. Und ich lese jetzt hier nochmal, James Hetfield ist seit 42 Jahren.
Wahnsinn,
warst
ne?
Du das, oder? Da warst du gerade noch nicht mehr auf der Welt, sag ich mal, ne?
Na so, doch, da, warst, ja, doch, ja,
so,
doch, ja.
Warst schon. Ein bisschen. Ja, so, aber bisschen das ist schon, das ist der Wahnsinn.
Ja.
Aber wenn sie mit dieser KI natürlich jetzt ihre Fans versuchen einzuwandern, dann würden die in Hamburg aber einer, weißt du?
Ja. So. Wobei das ja ein letzter Gedanke, diese Geodaten von Streamingdiensten, was ja relativ einfach ist, das spielt ja mitten rein in diese ewige Diskussion der Künstler, die Künstler auf der Bühne. Machen sie da oben Kunst oder Dienstleistung? Also wer hat die Deutungshoheit über die Setlist? Sind es die Fans, die Hits hören wollen? Oder ist es der Künstler, der dann im Zweifel auch mal so wie Eric Clapton, abgewandt vom Publikum, einfach mal so 70 Minuten Bluesnummern von Robert Johnson spielt und die Leute unten schreien, wir wollen Layla und Tears in Heaven. Ne? Also Metallica hat diese Frage, glaube ich, relativ eindeutig beantwortet.
Ja, meinst du, indem dass sie das machen?
Für sich selbst auf jeden Fall. Ja. Ne? Wie würdest du es sehen? Wer hat recht? Der Künstler, der sagt, ich will das spielen, worauf ich Bock habe?
Ja, ich bin dann ein bisschen Romantiker und denke mir dann, im besten Fall ist es ein Miteinander und denke mir noch, bei so einem Live-Konzert könnte es ja sein, dass die Künstler das Programm vielleicht anpassen, aber das ist ja viel zu groß und das gab es früher mal, denke ich mal. Und das ist mittlerweile minutiös, es ist die Lichtshow. geplant und alles, nicht? Und Helene Fischer lässt sich mit der 75 dabei, so geht gar
ist
nicht.
Ist es die Helene Fischerisierung von Metallica? Willst du das sagen?
Wollte ich ein bisschen drauf hinaus. Ja, es ist ganz schön. Vielleicht bringen wir da auch nochmal diesen kleinen Lidl-Touch rein, aber es ist ja die Frage, wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer das macht. Und ich glaube, der geht aus dem Herzen und macht, was er will
Wo kam das denn jetzt her?
Ich glaube, im besten Fall ist es ein Miteinander.
Der hat 33 Lieder gesungen. Mein Cousin Christian Beisenherz, liebe Grüße, hatte irgendwo bei Twitter oder Facebook geschrieben, er war völlig beseelt vom Herbie. Herbert Grönemeyer hasst den Spitznamen Herbie. Hasst ihn zurecht. Ja. Und der hat 33 Songs gesungen beim Konzert. 33 Songs.
Ja, das sind geil.
Manche haben gar keine 33
Richtig.
Songs.
So, aber so schätze ich ihn ein, den Kollegen Grönemeyer. Weil du gerade sagst, Christian Beisenherz, witzig, dass ich deinen Namen mit einem anderen Vornamen höre. Das ist eigentlich, geht gar nicht eigentlich. Lustig, so gebrandet hast du dich schon, Michael, oder?
Was ist denn da schiefgelaufen?
Klamotten als Teil der Ich-Werdung. Mein Sohn, sein Markenfetisch und die Stilpolizei, so steht es im Spiegel. Unser 12-Jähriger hortet T-Shirts von Nobelmarken. Sie sehen alle gleich aus und er trägt sie kaum. Zu allem Überfluss ist ihm die teure Kleidung nicht mal etwas wert. Wie kann ich ihn zur Vernunft bringen? So klagt Fatma Mittler-Solak im Spiegel. Den Text hast du mir geschickt, vermutlich nicht grundlos, weil es etwas ist, was dich beschäftigt, Hans, Fragezeichen.
Ja, du hast mir im Laufe des Tages noch geschrieben, hast du noch Themen? Ich war da schon durch die Themen durch. Und so ist mir das noch reingekommen. Und ich finde, gerade am Wochenende bei so einer Ausgabe, das ist für mich so eine diskussionsfördernde Maßnahme in Familien. Mhm. Und ich glaube, dein Publikum, deine Hörerinnen und Hörer, deine HörerInnen, auf die passt das ganz gut. Und ich glaube, das passt zu dem anderen Artikel ganz oben mit der Schule. Und was ist denn falsch gelaufen? Und wenn man sich das mal durchliest im Spiegel, glaube ich, erkennt man ganz viel von dieser aktuellen pädagogischen Misere auch da.
Wobei die ja also klassisch ist, hatten wir doch immer schon. Das Thema Markenkleidung versus Schuluniform, das ist doch eine Debatte, die ist doch mindestens 40 Jahre alt.
Ja, aber das
oder?
Hat sich ja potenziert von den Kosten und von der Bedeutung her.
Ja.
Also das, früher war man halt ein Idiot, wenn man nicht den Adidas, wie hieß der, was war der Blau-Weiße von Adidas, wie hieß der? Das war doch der Breitner oder so,
Nizza, ne?
Oder Nizza
war, Nizza. Ach so, und dann Samba und so, ne?
So, wer den hatte, war halt cool und Ende. Und die anderen waren uncool. Und heutzutage geht es ja bis an die psychotischen Situationen ran, wo Kinder gemobbt werden, Dinge entstehen bei den Jugendlichen, die behandlungsfähig sind, oder sag ich mal, ne? Das ist therapeutisch. Und das, ich finde das ein Artikel, das soll man sich mal reinschauen, weil es, die Mutter in dem Artikel versucht dann ihrem Sohnemann dann klarzumachen, dass diese ganzen Artikel natürlich auch nicht nachhaltig sind und dann passiert dies und jenes in der Umwelt und da soll man drauf gucken.
Das ist aber schon so das letzte Mittel, um ihn zu überzeugen. Am Anfang hat sie eigentlich ja nur versucht, irgendwie zu sagen, pass auf, das kostet doch alles irgendwie viel Geld und muss denn das sein? Du hast ja schon 15 T-Shirts von der Marke. Ja. Und als das alles nicht gezogen hat, dann hat sie so die Nachhaltigkeitskarte gezogen im Sinne von, da wird ja Mutter Erde auch geschädigt, weil sie vermutlich annahm, dass das jetzt bei einem pubertierenden Jugendlichen zünden würde. Spoiler, hat es nicht.
Hat es nicht. Aber, und deswegen fand ich diesen Artikel eigentlich so ziemlich bezeichnend, weil es geht um ein kleines Thema scheinbar, ne? Klamotten als Teil der Ich-Werdung. Wir hatten Körper und Selbstwahrnehmung und alles das. Also.
Absolut.
Und wenn du da
Chico
mal reingehst.
Chico hat sich 40 Daunenjacken gekauft von seinem Lottogewinn. Also nicht, die ist nicht alles aufgebraucht, aber auch der hatte plötzlich sehr viel Balenciaga am Leib.
So, und dann wohin führt's? Und deswegen, wer Bock hat, das mal kurz durchlesen. Und vielleicht so ein kleiner Door-Opener für, sag ich mal, generationsübergreifende Gespräche am Wochenende und sagen, wenn die Frau dann heimkommt und ihr neuen Gerhard Gucki umhat, dass man sagt, also pass mal auf, das ist ja, du kannst doch den Kindern nicht den Balenciaga-Schuh verbieten und du kaufst dir wieder eine Gucki-Tasche. Also du weißt, wie ich meine. So.
Woanders ist es auch beschissen.
Lokalgast wird beim Wildpinkeln von Alligator angefallen. Das berichtet NTV. Jordan Rivera hat Glück im Unglück, als ihn ein riesiger Alligator anfällt. Überlebt der US-Amerikaner wohl nur dank der Größe des Tiers. Statt sein Opfer mitzuschleifen, beißt das Reptil den Arm komplett ab. Zwei Helfer können den schwer verletzten Rivera retten. Interessant.
Ja,
also sagen wir es mal so. Ne? Ich meine, wir stellen uns einfach die Situation vor. Du bist jetzt vielleicht auch bei der Meisterfeier am Borsigplatz. Ja. So, du gehst jetzt nicht ins Lokal, sondern willst wild pinkeln, stellst sie dir irgendwo in den Busch, da irgendwo in Dortmund und dann reißt dich so ein Alligator, reißt dich plötzlich da und reißt dir den Arm ab. Wobei, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn ich gerade wild pinkle und da kommt ein Alligator und schnappt zu, bin ich offen gestanden froh, wenn es nur der Arm gewesen ist. Muss ich ehrlicherweise sagen.
Der hätte wahrscheinlich den Arm gar nicht genommen, aber das ist was anderes. Gut, es gibt ja im Borsigplatz wohl kaum Alligatoren.
Das ist richtig.
Und was mir...
Wie sieht es in Elmau aus, ja, da voll, wo ihr da am wilden voll. Kaiser in der Ecke, wo ihr den Bergdoktor
ja,
dreht?
Es ist voll. Also, wir haben da drei Folgen schon gedreht, wir konnten sie nicht zeigen, sie waren so brutal. Da ist Dr. Gruber gescheitert, er hat versucht, diese Opfer zusammenzunähen, aber sie sind nicht geglückt und seither sind diese Folgen im Giftschrank.
Das ist klar,
sorry. Aber was mir an dem Artikel gefällt von NTV ist, dass da offensichtlich der Verfasser eine Ahnung, also er, der ist da richtig reingegangen, weil er schreibt, statt sein Opfer mitzuschleifen, beißt das Reptil den kompletten Arm ab.
Fantastisch.
Also,
fantastisch.
Gehen wir in die Journalistenschule. Das ist schön, dass er sich da reingehauen hat und dass er, also er wird das Opfer mitgeschliffen, weißt du?
Ja.
Du,
ja, eigentlich ja.
Ein Alligator, Hunger, Arm, Schnapp, Ende. End of story.
Ja, eigentlich. Statt
sein Opfer mitzuschleifen. Also, warum soll es mitschleifen?
Ja, der schleift ihn ja mit und nimmt den ja quasi noch so in, also er portioniert ihn sich ja so ein bisschen. Ne, dann kommt noch die Todesrolle und so. Jetzt mal eine andere Frage, nochmal ganz kurz eben bezogen auf den.
Ja.
Auf den Bergdoktor. Weil es ist ja nun gerade so, ich mache mir ja einfach Sorgen um dich, das weißt du ja. Und wenn ihr da den Bergdoktor dreht, ne? Ja, ist ja nun mal so, da in den Bergen. Man hört doch immer mehr, dass jetzt da überall die Problembären wieder unterwegs sind. Also es wird mehr Pfefferspray verkauft. Ja, ja. Dieser eine italienische Jogger wurde da in Südtirol gerissen. Heike Specht hat schon gemutmaßt, dass Markus Söder als Teil seiner Werbekampagne jetzt in Bayern durch die Gegend läuft und höchstpersönlich die ganzen, schauen Sie, es geht doch ein bisschen um die Bürger Bayerns, wir brauchen ein sicheres Bayern, dass er jetzt im Wahlkampf höchstpersönlich die ganzen Bären abknallt.
Ja.
Gefällt mir eigentlich sehr gut als Kampagne und halte ich auch vom ehemaligen Baumumarmer Söder für nicht allzu unwahrscheinlich, dass das noch passiert.
Ja, also gleich zum Wildpinkel nochmal. Söder versus Wild, glaube ich, wäre mein Lieblingsformat, ihn alleine auszusetzen.
Sehr gut.
Und mal gucken, das würde bei YouTube auch, glaube ich, ziemlich nach oben gehen.
Denke ich auch, ja.
Und er würde alles zeigen können. Er würde, während er die Alligatoren erdrosselt und die Bären besiegt, würde er noch posten, was er aus Bären gemacht hat.
Davon ist auszugehen, ja.
Das andere, die Wildpinklerei, und da magst du natürlich vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren doch einige Fans und Besucher auf dem langen Weg bei uns hier nach Elmau zur Praxis, wo der Bergdoktor ordiniert, wie es in Österreich heißt, die Notdurft nicht mehr zurückhalten konnten und es auch zu diesen Vorfällen kam und wir deswegen jetzt eine öffentliche Toilette hinterm Haus haben, damit dann, und mal gibt es Videomaterial auch von anderen Ausscheidungsprozessen, die, ich sag mal so, die Menschen am Ende glücklicher haben sein lassen, als sie es vorher waren. Also es ist überall ein Thema.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Komm, zum Schluss zitiere ich gerne noch die Seite wundervibe.de. Es ist offiziell, Moderatorin Barbara Schöneberger und Bergdoktor Star Hans Siegel haben sich gesucht und gefunden.
War nicht einfach. War nicht
so
einfach.
Ja. War nicht einfach. Ihr lasst die Schlagerherzen höher schlagen, ich das. Und ich zitiere hier noch, in Deutschland wird die Starnacht üblicherweise nur in den dritten Programmen der ARD gesendet. Doch jetzt das wundervolle Upgrade, die Starnacht am Wörthersee wird am 8. Juli im Ersten ausgestrahlt. Damit werden Schöneberger und Siegel gemeinsam ins Hauptprogramm der öffentlich-rechtlichen Sendergruppe katapultiert. Sag mal, was ist denn da los? Ich bin ja hin und weg.
Ja, das freut mich, dass ich dich mal zu so einer Emotion hinreißen kann. Das freut mich und ganz ehrlich, habe ich es nur deswegen gemacht. War ein langer Weg, ich habe da lange hingearbeitet.
Hatte ich gehofft.
Und ich freue mich sehr. Es ist eine Musiksendung und ich mag Musik und ich mag Shows und es ist eine Live-Show noch dazu.
Jetzt weiß ich auch, warum du Metallica nicht haben wolltest.
Die haben angefragt, aber wir haben gesagt, wir waren schon voll. Ja, es geht ja nicht nur um Schlager, sondern wir haben eigentlich wenige Schlager, sondern es ist viel Pop da im Line-Up, wie auch immer. Und habe ich Spaß dran und mit Frau Schöneberger zu arbeiten, ist immer eine große Freude.
Und Wörthersee ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Location, das ist so ein bisschen wie Harald Schmidt immer gesagt hat, ne? Drehort vor Drehbuch.
Wir sind ja auf Tour quasi, wir fangen an im Neusiedlersee und dann gehen wir zum Wörthersee und am Schluss sehen wir in der Wachau. Der Hintergrund ist, ich versuche natürlich politisch Österreich abzuscannen und das ist im Moment natürlich auch eine sehr interessante Haltung, weil ich versuche in dieses Showprogramm dann auch darauf zu reagieren, was die jeweilige politische Situation noch mitbringt, um dann noch eine Herzensbildung auch mitzugeben.
Ja, sehr gut. Ich glaube, mit Schöneberger macht es ja auch Spaß.
Absolut, das
ist auch lustig.
Absolut. Also das ist, wir werden immer gefragt, wie lange dauert die Vorbereitung? Sage ich, wir gehen raus und machen das, weil Barbara ist einfach natürlich ein unglaublicher Profi und es gibt einfach Dinge, das weißt du ja auch, die machen einfach Spaß. Punkt.
Ja, absolut. Ich verstehe das komplett und ich kann das komplett nachvollziehen, dass du es machst. Finde ich auch gut und richtig. Finde es bei Barbara nur immer so wahnsinnig witzig, weil ich glaube, das Einzige, was sie als Vorbereitung braucht, ist, dass einer kurz ihr einen Zettel hinhält und sagt, du bist heute nicht beim goldenen Lenkrad, sondern du bist bei der Schlagernacht am Wörthersee. Nicht, dass sie rausgeht und sagt, hallo, der deutsche Radiopreis, meine Damen und Herren.
Da möchte ich auch eine...
Das ist gemein, ne?
Das ist nicht gemein, einen Eindruck kann man schon haben, aber weil sie einfach wahnsinnig viel macht. Sie ist erstaunlich deep vorbereitet schon, was diese Acts angeht, und das ist schon nicht so ohne. Was sie aber dann bei der Generalprobe und an dem Live-Abend veranstaltet, da muss man auch gut dabei sein, um das mitzuhalten. Und das funktioniert und es ist schön. Und es geht ja auch auf den Sack, weil wir natürlich als wir letztes Jahr angefangen haben, hieß es danach immer, ach Herr Siegel, und können Sie dem Frau Schöneberger auch mal was sagen, weil die redet so viel? Ach so. Und da hat sie auch mal gesagt, was war das denn eine blöde Frage? Also natürlich, und wir versuchen auch natürlich immer ein paar Sickerwitze einzubauen und wir machen es so schön.
Sickerwitze? Und, was sind denn Sickerwitze?
Ja, Sickerwitze sind die, wenn ich tendiere gerne dazu, Witze zu machen, die vielleicht auch nur ich verstehe oder in 2-3 Minuten die Barbara.
Ach so.
Und dann hatte ich neulich, aber es ist egal, es gab dann Siegel mit Ekelwitz, da waren auch Wunderweibe und InTouch, diese ganzen, und Siegel-Skandal mit Ekelwitz und so. Also wie gesagt, es ist spannend und es macht Spaß. Und die Show vom Wörthersee kommt tatsächlich in die ARD. Apropos ARD, heute ist Samstag, meine Damen und Herren, liebe HörerInnen dieses wundervollen Podcasts. Wenn Sie heute Abend noch Zeit haben, in der ARD läuft heute auch eine tolle Sendung und ich habe mich da kurz verkleidet und einen Superstar kurz mal auf der Bühne verarscht.
Ja, stimmt.
Also verstehen Sie Spaß heute Abend. Also
ja, dann
wenn Sie Bayern-Fans sind und merken, da ist nach dem 5:0 in der ersten Halbzeit gegen Dortmund nichts mehr zu holen, wenn Sie dann hinten liegen, dann schalten Sie dann in die ARD rüber.
Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich verweisen auf Verstehen Sie Spaß. Der Siegel Hans hat es mir quasi vorweggenommen. Ja, ist ja richtig.
Aber wolltest du noch?
Sehr gut.
Weil wir noch gerade dabei waren.
Ja.
Du weißt ja, wie es ist.
Naja, nun.
Du weißt ja, wie es ist.
Ja, du bist ja.
Soll ich dir was sagen?
Hast du jetzt den inneren Eckart von Hirschhausen kurz rausgelassen?
Genau.
Hast gesagt, bevor der jetzt also die Sendung nicht mehr erwähnt.
Wusste ich nicht.
Naja, nun.
Wir waren gerade dabei. Mein Gott, ich war gerade in Fahrt.
Ja, ist ja auch richtig. Sollst du auch
so
machen.
Weißt du eigentlich, dass ich immer noch seit unserer Bühnenbegegnung in München den wunderbaren Text von dir zu Hause habe, dein Post von Wagner.
Ja,
und
schön.
Ich mir gelegentlich das nochmal durchlese und mich einfach nur an dieser Stelle nochmal bedanken wollte bei dir.
Darf ich dir den Quatsch vielleicht einfach, vielleicht hast du ja Lust nochmal wieder Gast zu sein, darf ich dir denn, weil im Oktober gehe ich ja wieder auf Tour, vielleicht darf ich dir den Quatsch einfach nochmal vorlesen auf einer Bühne.
Ich wäre hoch erfreut, zutiefst berührt und stolz, wieder dein Gast sein zu dürfen und finde es einfach großartig, dass du da so viel Erfolg hast. Es ist unglaublich, du hast 650 Sendung hast du gemacht, ne?
Ich glaube so ungefähr was. So, ja.
Geil.
Also sowas in der
geil.
Art.
Ja. Ist geil.
Ja, macht doch wirklich Spaß. Ja. Und schön, dass du mal zu Gast gewesen
ich
bist.
Habe lang,
wurde
ich,
echt ja, mal Zeit.
Ich habe jetzt lange gewartet und saß jedes Wochenende hier und habe gewartet, dass du anrufst. Und ich freue mich sehr, lieber Micky. Danke für die Einladung. Wünsche ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl.
Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Übrigens habe ich wieder festgestellt, du hast am selben Tag Geburtstag wie meine Tochter. Deswegen auch gleich diese familiäre Zuneigung meinerseits. Es war klar, dass es
ich grüße sie ganz herzlich. Ja. Und wenn du wieder mal beim Stangelwert im Bademantel rumliegst, sag Bescheid. Ich lege mich zu dir.
Mach ich.
Tschüss.
Hans, mach's gut. Dankeschön.
Schönes Wochenende.
Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.